Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Massive Schusswechsel. Wir hören sie in der syrischen Stadt Hasake. Als hunderte IS-Terroristen ausbrechen wollen aus einem Gefängnis, werden sie unter Feuer genommen von kurdischen Kämpfern am Boden und vom US-Militär in der Luft. Im vergangenen Jahr war das hier kaum präsent. Wie überhaupt die Frage, was nun mit tausenden IS-Anhängern passiert, die erst große Gebiete in Syrien und im Irak überrannten, dann 2019 besiegt wurden und seitdem in Lagern der Kurden im Nordosten Syriens inhaftiert sind. Die juristische Aufarbeitung, die ist schwierig, weil das Ausland wegguckt, die eigenen Landsleute oft nicht zurücknehmen will und so müssen sich die Kurden fast allein um diese tickende Zeitbombe kümmern und werden sogar behindert durch Angriffe des türkischen Militärs, nicht der einzige brisante Vorwurf. Ich bin André Zanto, hallo, und im Nordosten Syriens hat Bartholomäus Laffert recherchiert mit der lokalen Reporterin Shavin Mohammed zusammen und beide haben eine Frau besucht, deren Geschichte zeigt, dass der sogenannte Islamische Staat noch nicht verschwunden ist, auch wenn wir hier von ihm wenig hören.
Sabah al-Ahmad spielt Musik ab auf ihrem Handy. Der Song stammt von einem Video, das ihr Sohn Ahmad gepostet hat. Auf Facebook. Wenige Tage danach ist ihr Sohn tot.
Es gab diese Geschichte, die er uns kurz vor seinem Tod beim Mittagessen erzählt hat. Leute, in einem Monat werde ich ein großes Hochzeitsfest feiern. Seine großen Brüder haben gelacht. Du bist bloß ein Fotograf und denkst wirklich, dass du vor uns heiraten wirst? Er hat geantwortet, ja, ich werde eine Hochzeit feiern, so groß, dass alle davon sprechen werden. Mama wird so viele Gäste haben, dass sie die gar nicht alle zählen kann. Und ich werde fortziehen in ein Haus, das viel größer ist als dieses hier. Wir dachten damals, er macht Witze.
Heute wisse sie, dass er damals in Wahrheit von seiner Beerdigung sprach. Hunderte seien gekommen, erzählt die Mutter. Mädchen seien in Ohnmacht gefallen, die Jungen hätten geschluchzt. Im Wohnzimmer in der Stadt Hasake im Nordosten von Syrien hat die Familie auf der Kommode eine Art Schrein für den verstorbenen 21-Jährigen aufgebaut. Da steht die Shisha, die er immer mit seinen Freunden geraucht hat. Ein Foto von ihm, wie er ein Babykätzchen unter seiner Militärjacke versteckt. Und seine schwarze Kamera.
Noch bevor er ein eigenes Handy hatte, hat er sich die Handys seiner Geschwister ausgeliehen, um damit Fotos zu machen. Er hat das Fotografieren so sehr geliebt, dass er viel Zeit mit Freunden verbracht hat, die eigene Kameras hatten. Seine Fotos waren immer besser als ihre und sie haben gesagt, Ahmad, es scheint so, als wärst du schon viele Jahre Fotograf von Beruf.
Und so wird Ahmad mit 19 tatsächlich Militärfotograf. Bei den Syrian Democratic Forces, kurz SDF. Das sind die militärischen Einheiten der von Kurden dominierten autonomen Selbstverwaltung. Sie kontrollieren den Nordosten Syriens. Ahmad fotografiert zunächst vor allem Aufmärsche, Zeremonien, Begräbnisse gefallener Kämpfer. Doch dann kommt der Januar 2022. Am 20. Januar greifen hunderte Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats in Hasake ein Gefängnis an, in dem die Kurden tausende IS-Kämpfer gefangen halten. Ahmads Mutter, Sabah al-Ahmad, erinnert sich noch genau, dass sie mit ihrem Sohn zu Hause war.
Er hatte seinen Kopf in meinen Schoß gelegt und ich habe mit seinen Haaren gespielt. Plötzlich sagte er, er müsse los. Seine Freunde warten draußen. Sie hatten angerufen wegen den Ereignissen im Gefängnis. Ich habe gesagt, du hast heute frei, warum willst du gehen? Er sagte, sie hätten ihn gebeten, deshalb wolle er mit ihnen gehen.
Es ist das letzte Mal, dass sie ihren Sohn lebend sieht. Am nächsten Morgen fährt ein Krankenwagen vor dem Haus vor, in dem sie mit ihrer Familie lebt. Ahmads ältere Brüder sagen ihr, sie solle im Haus bleiben.
Osama Fischi.
Ich habe Osama gefragt, was ist los? Er antwortete, Ahmad wurde getroffen. Ein Sniper hat ihm in den Kiefer geschossen und er ist gestorben. Nachbarn und Verwandte, alle sind gekommen. In meinem Herzen habe ich angefangen zu beten. Bitte, lieber Gott, mach, dass sein Gesicht unversehrt ist. Ich habe gehofft, dass meine Erinnerung an sein schönes Gesicht nicht zerstört wird.
Ihr Sohn ist eines von 121 Mitgliedern der kurdischen Einheiten, die während des Gefängnisausbruchs 2022 in Hasake ermordet werden. Auch 374 mutmaßliche IS-Terroristen werden getötet. 10 Tage dauern die Kämpfe an. Erst mit Unterstützung der USA aus der Luft kann die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Der Angriff in Hasake zeigt deutlich: Die IS-Terrormiliz ist noch da und wird lediglich von den Kurden im Griff gehalten. In ihren Camps und Gefängnissen in Syrien halten sie etwa 40.000 Menschen mit Bezug zu islamistischen Extremisten fest. Die meisten davon IS. Vor allem ehemalige Kämpfer, deren Ehefrauen und Witwen und Kinder. Viele der Gefangenen haben einst auch in Raqqa ihr Unwesen getrieben. Die Stadt war zwischendurch sogar die Hauptstadt des IS-Kalifats. 2017 ist der IS von hier vertrieben worden. Noch immer räumen Bagger die Trümmer der Häuser weg, die bei den Luftangriffen der Internationalen Allianz zerstört worden sind. Etwas abseits vom Stadtzentrum, in einem Gebäude aus weißem Stein, dessen Zufahrt ein junger Mann mit Maschinengewehr bewacht, treffen wir Rima Berkel. Sie ist 40 Jahre alt, hat schulterlange blond gefärbte Haare und als Justizministerin der Selbstverwaltung ist die Kurdin für die juristische Aufarbeitung der IS-Zeit verantwortlich.
8.000 Personen haben wir schon verurteilt. Etwa 10.000 Personen sitzen noch im Gefängnis. Die meisten davon sind in Baghouz festgenommen worden. Etwa 3.700 ISIS-Mitglieder sitzen derzeit im Gefängnis ihre Strafen ab.
Baghouz war die letzte IS-Hochburg in Syrien, die 2019 von den Syrian Democratic Forces eingenommen wurde. Dass Rima Berkel jetzt für Gerechtigkeit sorgen will, hat mit ihrer eigenen Geschichte zu tun. Sie selbst musste im Frühjahr 2018 aus ihrer Heimatstadt Afrin fliehen, als diese von der türkischen Luftwaffe gemeinsam mit den Rebellenmilizen der sogenannten syrischen Nationalen Armee angegriffen wurde.
Ich selbst habe so viel unter deren Terrorismus gelitten. Ich habe meine Familie, mein Land, mein Zuhause wegen dieser Terrororganisationen verloren. Viele Kämpfer in Afrin haben unter dem Namen syrische Nationale Armee gekämpft, aber in Wahrheit waren sie Teile des IS oder der Nusra-Front. Uns wurde unser Land gestohlen und unsere Träume. Diese Gerichtsverfahren bringen uns ein wenig Gerechtigkeit für all das.
Doch einfach ist die Aufarbeitung in einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht. Denn viele der Kämpfer und deren Angehörige würden aus dem Ausland kommen und sie hätten keine Möglichkeit, mit ihnen nach den lokalen Gesetzen zu verfahren, solange das Ausland nicht mitmache, sagt Berkel.
Die Koalition war unser Partner während der Kämpfe. Sie sollten auch unser Partner sein im Gericht, was sie aber nicht sind.
Sie wirkt ratlos, denn auf der einen Seite können sie die Ausländer nicht verurteilen, da die Selbstverwaltung international nicht anerkannt ist und die Urteile damit im Ausland keine Gültigkeit hätten. Doch einfach ausliefern will Rima Berkel die IS-Kämpfer auch nicht. Hinzu kommt, viele Länder wollen die Terroristen und deren Familienangehörige gar nicht zurücknehmen.
Wir haben das Recht, die Gefangenen zu verurteilen. Ihre Verbrechen haben sie auf unserem Boden begangen. Die Opfer kommen aus dem Nordosten Syriens. Wir haben alle Beweise dafür hier. Die Opfer müssen hier für die Verbrechen entschädigt werden.
Sie und ihre Kollegen hätten deshalb westlichen Staaten vorgeschlagen, einen internationalen Strafgerichtshof nach Vorbild der Nürnberger Prozesse in Syrien zu etablieren, um die Verbrechen des IS aufzuklären. Doch statt verbindlicher Zusagen sei es bislang bei Lippenbekenntnissen geblieben.
Das ist der politische Teil, zu dem ich nicht viel sagen kann. Aber vielleicht wollen die Länder auch deshalb nicht bei den Verfahren mitwirken, weil sie keine Vorteile darin sehen, die Leute zurückzunehmen. Vielleicht ist es ihnen lieber, die Leute irgendwo weit weg von der Heimat in Gefängnissen verrotten zu lassen, bis sich international niemand mehr darum schert.
Doch während man bei uns in Europa immer weniger vom IS zu hören bekommt, geht der Kampf in Rojava, wie die Kurden Nordostsyrien nennen, weiter. Ein Satz, den wir während unserer Reise oft zu hören bekommen: Die vielen IS-Anhänger in den Camps sind tickende Zeitbomben, die jederzeit wieder explodieren können. Ein paar Tage später sind wir auf einem Militärübungsplatz nahe der Stadt Hasake. Vor dem unscheinbaren Gebäude mit abblätterndem gelben Putz steht ein sandfarbener Humvee, den das US-Militär geliefert hat. Davor wartet Kortay Korkmaz auf uns. 34 Jahre alt, er trägt Camouflage, strahlt übers ganze Gesicht. Kobane, Raqqa, Tapka, Minbij. Es gibt kaum eine Stadt, in der Korkmaz in den letzten 10 Jahren nicht gekämpft hat. Heute ist er Kommandeur der Antiterroreinheiten der SDF. Auch bei der Niederschlagung des Gefängnisausbruchs, bei dem der junge Fotograf Ahmad ums Leben kam, war Korkmaz dabei. Und geht es nach ihm, dann hätten er und seine Leute die Terrororganisation längst besiegt, hätte diese keine mächtigen Verbündeten.
Die größte Gefahr für die Leute in Nordostsyrien, wo Kurden, Araber und Christen zusammenleben, geht von der Türkei aus und den Leuten, die sie unterstützen. Sie wollen nicht, dass hier Sicherheit einkehrt. Nach allem, was wir gegen den IS getan haben, die, wie wir alle wissen, schrecklichste Terrororganisation der ganzen Welt, werden wir jetzt zur Zielscheibe türkischer Luftangriffe.
Die regelmäßigen Drohnenangriffe auf Kurden im Nachbarland Syrien rechtfertigt die türkische Regierung als Terrorbekämpfung. Die Selbstverwaltung und die Streitkräfte in Rojava, so der Vorwurf, stünden der PKK nahe, der Arbeiterpartei Kurdistans, die von der Türkei und der EU als Terrororganisation eingestuft wird. Und seien somit Selbstterroristen. Dabei unterstütze die Türkei die eigentlichen Terroristen, nämlich den IS, sagt Kommandeur Kortay Korkmaz. Denn selbst während er und seine Leute versucht hätten, den Gefängnisaufstand niederzuschlagen, hätte die Türkei aus der Luft angegriffen.
Die Luftangriffe waren schwierig zu bewältigen, weil wir plötzlich gezwungen waren, an 2 Fronten zu kämpfen und unsere Kräfte aufteilen mussten. Die einen haben versucht, das Gefängnis wieder unter Kontrolle zu bringen, die anderen haben versucht, unsere Grenze zur Türkei zu beschützen. In dieser Zeit sind einige unserer Genossen getötet worden.
Korkmaz hat einen Laptop auf seinem Schoß aufgeklappt. Er möchte uns ein Video zeigen, ausgestrahlt vom kurdischen Sender Ronahi TV. Es sind Interviews mit den mutmaßlichen Terroristen, die die kurdischen Kämpfer bei der Niederschlagung des Gefängnisausbruchs festgenommen haben, unterlegt von dramatischer Musik. Die kurdischen Journalisten zeigen Aufnahmen der WhatsApp-Verläufe der Gefangenen. Plötzlich taucht ein Foto von Korkmaz auf. Darunter sein Name und die Beschreibung seines Autos. Diese Informationen hätten sie aus der Türkei bekommen, gestehen die Täter. Und nicht nur diese, glaubt Kortay. Auch die Waffen, mit denen die Terroristen immer wieder angreifen.
Ja, diese Waffen und die Munition, die wir gefunden haben, kommen über die Türkei nach Syrien. Auf manchen waren sogar kleine türkische Flaggen. Wir haben in unseren Ermittlungen durch Fingerabdrücke herausgefunden, dass sie von außerhalb kommen. Einige der Gefangenen haben auch zugegeben, dass sie aus der Türkei kamen.
Die türkische Regierung hat in der Vergangenheit immer wieder bestritten, Waffen an den IS oder an islamistische Gruppen in Syrien zu liefern. Auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur wollten weder das türkische Außenministerium noch die türkische Botschaft in Deutschland Stellung nehmen zu den Vorwürfen. Ganz neu sind die Anschuldigungen des kurdischen Kommandeurs Kortay Korkmaz allerdings nicht.
Hello. I'm going to tell you a story about fear and courage.
Ein TED-Talk Anfang 2020 in Frankfurt. Auf der Bühne steht der türkische Journalist Can Dündar, der 4 Jahre zuvor aus der Türkei nach Deutschland geflohen ist.
4 years ago, a video footage reached to our newspaper where I was the editor-in-chief.
Vor 4 Jahren hat die Zeitung, bei der ich damals Chefredakteur war, Videomaterial zugespielt bekommen, auf dem der staatliche Geheimdienst dabei erwischt wird, wie er versucht, Waffen an islamistische Milizen in unserem Nachbarland zu schmuggeln. Die Munition war versteckt unter Boxen mit Medikamenten. Das war also eine illegale Operation. Und diese Bilder haben den unwiderlegbaren Beweis dafür geliefert.
Lange hätten er und seine Kolleginnen und Kollegen darüber diskutiert, was die Risiken seien, wenn sie das Material veröffentlichen.
Our editorial team and I had a meeting. We discussed the risks. Our homes will be raided.
Uns war klar, dass unsere Wohnungen durchsucht werden würden, dass wir mitgenommen werden.
We won't know how long we'll stay in prison.
Wir wussten nur nicht, wie lange sie uns ins Gefängnis stecken würden.
Can Dündar beschließt damals zu fliehen. Nach Deutschland. Gegen ihn werden in der Türkei Verfahren wegen Geheimnisverrats, Spionage und Terrorunterstützung eingeleitet. Der türkische Präsident Erdogan bezeichnet den Journalisten damals als Verräter und Agenten. Vor 2 Jahren wurde Can Dündar in Abwesenheit zu 27 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil zeigt nicht nur, wie Erdogan zur Pressefreiheit in der Türkei steht, es zeigt auch, dass Dündar und seine Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Recherche offenbar einen wunden Punkt getroffen haben. Woher genau die Waffen kamen, die die IS-Terroristen beim Angriff auf das Sinaa-Gefängnis im Januar 2022 benutzten, will auch Devin Morrow herausfinden. Sie arbeitet bei Conflict Armament Research, kurz CAR, einer internationalen NGO, die versucht, Waffen in Konfliktgebieten zu tracken. Seit 2017 analysiert sie die Waffen des IS in Syrien. Zuletzt bei 3 groß angelegten IS-Operationen zwischen 2021 und 2022.
Im Januar haben wir eine Recherche über die Zahlencodes, die in die Waffen eingraviert wurden, publiziert. Wir haben herausgefunden, dass die Codes mit großer Wahrscheinlichkeit auf die nationale syrische Armee zurückzuführen sind, die, das kann man so sagen, von der Türkei unterstützt wird.
Turkish influence, let's say.
Das alleine lasse aber keine Rückschlüsse darauf zu, dass die Waffen tatsächlich mit dem Wissen türkischer Regierungsakteure an die IS-Kämpfer weitergegeben wurden.
There's not as many Turkish-produced items as I think.
Wir haben nicht so viele in der Türkei produzierte Waffen gefunden, wie die lokalen Sicherheitskräfte oftmals denken. Das bedeutet allerdings nicht, dass es nicht die Möglichkeit gibt, dass die Türkei Materialien kauft und nach Syrien hineinbringt. Ich glaube, die Markierungen auf den Waffen sind ein perfekter Hinweis darauf, dass sie gekauft wurden, dass sie markiert wurden und dass sie von einer zentralen Stelle aus verteilt wurden. Und das ist schon mal ein großes Puzzleteil.
Now that is one piece that was a great piece of a puzzle to figure out and to have a direct link to something.
Am Ende ist es schwer zu belegen, wer die Waffen tatsächlich geliefert hat. Klar ist aber, dass die türkischen Angriffe, vor allem aus der Luft, es für die Kurden immer schwerer machen, die IS-Terroristen zu kontrollieren. Schon bei Angriffen des türkischen Militärs auf syrische Grenzstädte 2019 konnten hunderte IS-Anhänger aus den Camps fliehen. Viele haben sich anschließend laut der Brüsseler Nichtregierungsorganisation Crisis Group in der Türkei niedergelassen. Und im November berichtete die BBC, dass laut Syrian Democratic Forces Wachen eines IS-Lagers von türkischen Drohnen angegriffen worden seien. Dabei seien 8 kurdische Kämpfer getötet worden. Mehrere IS-Mitglieder hätten fliehen können. Für viele Menschen in Rojava ist dabei vor allem die Rolle des Westens schwer zu verstehen. Einerseits unterstützen noch immer 900 US-Soldaten in Nordostsyrien den Kampf gegen den IS. Auf der anderen Seite haben die USA Anfang des Jahres beschlossen, Kampfjets an die Türkei zu liefern. Kampfjets, mit denen die Türkei in der Vergangenheit auch kurdische Stellungen angriff. Einer, der besonders große Angst davor hat, dass der sogenannte Islamische Staat zurückkommt, ist Agri Dawood. Er ist 27 Jahre alt. Wir treffen ihn in einem Polizeigebäude in Hasake. Wenn er spricht, dann schlottern seine Knie. Sein Blick ist starr gegen die Wand gerichtet. Er war einer der Wächter des Sinaa-Gefängnisses, als der Aufstand begann, und wurde vom IS als Geisel genommen.
Ich war 3 Tage in Gefangenschaft des IS. Sie haben mich brutal gefoltert. Sie wollten geheime Informationen von mir über die SDF. Und weil ich sie ihnen nicht gegeben habe, haben sie mich mit Stromschlägen gefoltert. Bevor sie mich freigelassen haben, haben sie mir ins Bein geschossen. Sie haben mir einen Katheter in den Arm gelegt, damit ich Blut verliere und bewusstlos werde. Vielleicht hätten sie von mir abgelassen, wenn ich ausgepackt hätte. Aber ich habe dicht gehalten.
Als er nach 3 Tagen immer noch nichts sagt, kommt er im Zuge eines Gefangenenaustauschs frei. Die Leute, die ihn verhört hätten, hätten Türkisch gesprochen, erzählt der junge Kurde.
Es ist offensichtlich, dass die Türkei dahinter steckt. Die Türkei versucht, dieses Gebiet und die Menschen mit Hilfe des IS zu zerstören. Einer der IS-Anführer im Gefängnis hat zu mir gesagt, nur dank des türkischen Staates können wir in Rojava Widerstand leisten. Ohne ihre Unterstützung wären wir nicht in der Lage gewesen, das Gefängnis anzugreifen.
Die Mutter des 21-jährigen Fotografen Ahmad denkt sehr oft an ihren Sohn und fragt sich, was alles zu seinem Tod geführt hat. Sie glaubt, dass westliche Staaten eine Mitschuld haben. Was wäre, wenn Deutschland, Frankreich, die USA und andere Länder ihre Staatsbürger, die für den IS gekämpft haben, zurückgeholt hätten?
Jedes Land muss Verantwortung für seine Staatsbürger übernehmen, wie eine Mutter oder ein Vater für ihre Kinder. Jedes Land sollte seine Leute zurückholen und versuchen, sie auf eine bessere Weise zu erziehen.
Jeden Tag, sagt sie, bete sie dafür, dass ihrem Sohn Gerechtigkeit widerfahre und dass die Täter zur Rechenschaft gezogen würden.
Gott allein wird sein Urteil über sie fällen. Mein Sohn und all die anderen Kinder hier haben ihr Leben gegeben, um uns alle vor dem IS zu schützen.
Nicht unerheblich für die Kurden im Nordosten Syriens dürfte auch die Präsidentschaftswahl im Nachbarland in der Türkei werden Mitte Mai. Wie die Chancen stehen für einen Machtwechsel, schauen wir uns hier in einer der nächsten Folgen der Weltzeit an. Gern wieder mit Ihnen, ich bin André Zanto, bis dann.